Hi, ich bin Micha oder auch Godzilla auf Speed vom Keks e.V. Ich bin heute hier, um über den Goldenen Stefan zu reden und das, was der Keks e.V. mit dem Goldenen Stefan vorhat und das, was wir alles mit Philipp besprochen haben. Und wenn ihr auf irgendein Thema so gar keine Lust habt, dann ist es überhaupt gar kein Problem. Nutzt einfach die Kapitelmarken und dann springt ihr zu dem Thema, was euch interessiert. Vielen Dank und wir hören uns gleich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan und an meiner Seite habe ich einen ganz wunderbaren Gast. Hallo und wer bist du denn?
Hi, ich bin Micha. Ich bin bekannt im Internet und auf den Discord-Servern dieser Welt als Godzilla auf Speed. Ich bin aktuell das Sprachrohr für den Keks e.V. und bin sehr gehypt auf den Goldenen Stefan. Meine Stimme ist schon abgegeben. Ansonsten kann ich nicht viel sagen.
Meine ist tatsächlich auch schon abgegeben, aber da kommen wir erst nachher zu, denn ich muss natürlich erstmal fragen, wie kommt man denn auf so einen coolen Nickname?
Ja, das liegt hauptsächlich daran, dass der Keks e.V. sich ursprünglich mal gefunden hat, als es noch kein richtiger Verein war, das entstammen der Donnerhaus-Community, also dem Fan-Dasein des Pen-and-Paper-Studios Donnerhaus und beziehungsweise deren Maskottchen, den Wolper-Ratten. Diese Wolper-Ratten sind, also jeder kennt einen Wolpertinger, ne? Die meisten kennen Wolpertinger, ne? Dieses komische Karnickel mit den Hörnern, den Flügeln und was weiß ich nicht alles. Und so ähnlich sind die Wolper-Ratten auch, nur nicht so garstig. Aber die stehen wahnsinnig auf Kekse. Deswegen verschließt die Keksdosen, wenn Wolper-Ratten in der Nähe sind oder ihr habt keine Kekse mehr. Und daraufhin haben wir überlegt, naja, wenn wir halt einen Verein gründen, um das Ganze auch so Fantreffen technisch abzusichern, wie nennen wir uns? Und dann kamen wir irgendwann drauf, naja, es wäre schon ziemlich cool, wenn wir irgendwas mit Keksen machen würden, bis irgendjemand drauf, ja, wie wäre es denn mit knuspernde Enthusiasten kreativer Spiele? Ratter, Ratter, Ratter. Oh, stimmt, das ist ja Keks. Das ist voll geil, das nehmen wir.
Das haben wir schon vorgegriffen, weil eigentlich wollte ich wissen, wie man denn auf Godzilla auf Speed kommt.
Ach so. ja, man kennt das, dass man irgendwann Nicknames vergeben muss im Internet. Und irgendwann sind alle Nicknames vergeben, selbst die, die man seit Jahren benutzt. Und dann schaut man so auf dem Schreibtisch um, oh Gott, was nimmt man? Und zufälligerweise drehte sich gerade in meinem Spotify gerade eine alte Platte von einer Splatter-Pop-Band namens Blutjungs, und zwar das Album Godzilla auf Speed. Und ich bin tatsächlich ein recht großer Godzilla-Fan, also von den ganzen Godzilla-Filmen, den alten, den guten Godzilla-Filmen, und dachte mir, ja, warum halt nicht? Und das ist halt einfach hängen geblieben. Und wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo im Donnerhaus unterwegs ist oder irgendwo quasi mit dem Keks e.V. angebandelt ist und man hört irgendwie, ja, das ist die Community-Echse, dann bin ich das.
Ich lerne hier tatsächlich wirklich in jeder Folge irgendwas dazu, weil ich habe noch nie von Splatterpop gehört.
Es gibt auch nur diese eine Band dafür. Die haben dieses Genre für sich erschaffen.
Ey, das ist echt wild. Na gut. Ich weiß tatsächlich was über dich. Du weißt es wahrscheinlich auch über dich selber. Und zwar, ich habe nämlich gehört, du bist ein Tee-Experte, was sehr gut passt, denn wir haben gleich einen Getränketest. Erzähl doch mal deine Tee-Expertise. Teile quasi dein Wissen mit uns.
Meine Tee-Expertise besteht daraus, dass ich eins meiner wenigen, aber sehr intensiven Hobbys nachgehe, das LARPen. Und ich habe auf dem mitbekanntesten LARP hier, wo ich unterwegs bin, dem Drachenfest, betreibe ich ein kleines Teehaus. Und neben bestimmten Teesorten habe ich auch ein paar Sondertees. Ne? Die werden dann auch immer schön benannt, sowas wie Glückstee. Das ist dann Tee mit Ringelblumen und Mango. Dann haben wir halt verschiedene grüne, schwarze, rote Tees. Und das wird halt angeboten. Mokka wird angeboten. Und damit man natürlich auch weiß, was man da verkauft, muss das natürlich auch alles verkostet werden. Und so musste gerade meine bessere Hälfte eine ganze Weile vor dem Drachenfest darunter leiden und halt alles Mögliche mit mir verkosten, bis wir teilweise auch die richtige Zusammensetzung für Kaffee und Tee zusammen hatten.
Dann weiß ich also schon, du bist jetzt der perfekte Ansprechpartner, denn wir haben hier einen Tee als Getränketest, der geht gerade in der Community hoch und runter. Und ich bin ja normalerweise jemand, der jetzt nicht so auf Social Media reinfällt oder auf influencende Personen reinfällt. Aber tatsächlich habe ich für diesen Tee einen Werbeclip gesehen und der hat so mein Humor mittelmäßig getroffen. Ich wusste aber, er würde den Humor zu 100% von Stefan treffen. Und wenn wir in einer Folge schon über den goldenen Stefan und vielleicht auch ein bisschen über den echten Stefan sprechen, dann ist natürlich eine Stefan-affine Werbung eigentlich ein guter Aufhänger. Und außerdem hatte ich mal wieder Lust auf einen Getränketest. Und zwar geht es tatsächlich um den Tee mit diesem wunderbaren Namen Butterscotch Brew. Also so ein bisschen nachgemachtes Harry Potter, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Das soll ein perfekter Tee sein, um ihn gemeinsam mit einem guten Buch oder dem Lieblingsfilm zu genießen. Was kann das wohl sein, Zwinker, Zwinker? Hervorragend auch für einen Filmmarathon. Kein Sammelsurium an Zutaten nötig. Wir haben in unserer Zauberküche das ultimative Butterscotch-Brew für euch gezaubert. Und Serviervorschlag, und dann kommen wir gleich zu dem, was ich in der Werbung immer gesehen habe und was ich gerade das erste Mal in meinem Leben gemacht habe, nämlich setze deinem aufgebrühten Tee noch eine Sahnehaube auf. Ich habe noch nie eine Sahnehaube auf irgendeinen Tee gesetzt, aber okay, probieren wir es dann halt mal aus. Und die Werbung besteht im Prinzip, neben den Witzen und so, die ganze Zeit daraus, dass alle sagen, boah, der ist mega süß, dies, das. Und wenn du aber dann genauer hinschaust, was die trinken, dann siehst du, dass die Gläser von innen komplett mit Karamellsoße zugeklatscht sind. Also ja, das würde ich auch hinkriegen, mit irgendwie einem Liter Karamell einen süßen Tee zu machen, aber jetzt, wenn ich mir das so angucke, da sind tatsächlich auch kleine Zuckerstückchen drin, in dem Tee schon integriert und auch Karamellstückchen. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Kennst du den Tee denn eigentlich schon?
Ja, ich kenne ihn tatsächlich auch, wie es da tatsächlich der Zufall will. Ich dachte mir, wenn wir heute über schöne Sachen reden, wie Brettspiele und so, dann setze ich mich in meine kleine Werkstatt und mache mir auch einen Krug davon.
Dann rieche ich erst nochmal am Rohmaterial und mal gucken, wie mein Eindruck ist. Ja, ja, also allein der Geruch von diesem Tee, wenn er noch nicht verarbeitet ist, ist schon sehr süß tatsächlich. Ich rieche an der Tasse, die ich jetzt vorbereitet habe. Dazu braucht man übrigens ein Tee-Ei oder ein Sieb oder irgendwas Vergleichbares, weil der halt lose kommt. Ich muss das mal echt lange suchen, bis ich sowas gefunden habe. Ich rieche mal. Okay, da riecht ja schon Teger und nicht mehr so intensiv, logisch, weil es ja mit Wasser verdünnt. Dann unserer beider Gelegenheit, den jetzt mal zu probieren und unseren bei mir echten ersten Eindruck, bei dir zweiten oder dritten Eindruck wiederzugeben. Ja. Ich brauche nochmal einen zweiten Schluck, solange vielleicht du als Experte.
Tatsächlich ist der erste Geschmack, den ich Und die erste Assoziation, die ich habe auch ein bisschen Sahne drin, ist so ein bisschen diese Karamellbonbons. Diese etwas bröseligen mit der Kuh drauf. OGs wissen, was ich meine. Diese Milchbonbons. Süß und karamellig. Ja, also ich müsste tatsächlich, glaube ich, nachgucken, um zu gucken, was es als Grundlage für einen Tee hat. Ich würde jetzt auf den Rooibos tippen.
Was für ein Zufall, dass ich die Packung hier neben mir habe. Und ja, es ist tatsächlich Rooibos, dann sind noch drin Gold-Karamell-Drops, es kommen ganz viele Klammern auf Klammern zu und Klammern in der Klammer. Ja, und Magermilchpulver, Zucker und Kleinkram und sowas.
Ah, sehr gut.
Mein erster Eindruck ist, also würde ich jetzt völlig unvoreingenommen rangehen an dieses Getränk, wäre ich sehr angetan tatsächlich. Also der hat einen sehr schönen Geschmack. Wahrscheinlich ist das die Sahne, die dann so ein bisschen sich da breit macht. Er ist süß, aber nicht super süß. Man merkt immer noch, dass es ein Tee ist. Es wirkt so ein bisschen wie ein stark gezuckerter Tee, ohne aber so ins Extreme nach oben zu gehen. Wie wir das vielleicht kennen, wenn wir mal aus Versehen die Zuckerdose fallen lassen in den Tee rein. Wenn ich das aber jetzt vergleiche, was ich in der Werbung gesehen habe, wurde ja quasi schon einen Orgasmus kriegen vor Zuckrigkeit und Süßheit. Das ist nämlich das Verkaufsargument in jedem Werbevideo, egal ob das ein lustiges ist oder ein halbwegs ernstes, kommt immer, oh, es ist das Süßeste, was ich je getrunken habe. Nee, ne? Also es ist süß, es ist süßer als ein normaler Tee, es schmeckt wirklich gut, aber es ist jetzt, es ist jetzt nicht Cola auf Speed oder so.
Nee, aber sagen wir es mal so, also eins der Werbeversprechen kann ich durchaus nachvollziehen. Ich glaube, der macht sich tatsächlich ganz gut, wenn man irgendwo abends sitzt, irgendwo in einem Sessel irgendwie tatsächlich ein Buch liest, welches auch immer. Ich habe gehört, es gibt mehr als die 7. Und davon eine Tasse sich daneben stehen hat, kann ich mir gut vorstellen. So gerade jetzt so langsam, wenn man sicher Richtung Herbst geht, boah, warum nicht?
Dann sind wir gestärkt, gehen zu einem Thema vor dem Thema, was ich jetzt ganz spontan eingeführt habe. Du weißt noch nichts davon, denn ich weiß noch ein bisschen mehr über dich, als du denkst. Nämlich, du bist ein Lederexperte und Leder ist ja so ein Material, was im Rollenspiel ganz oft vorkommt, weil es dir plus 2 Rüstung gibt oder so. Erzähl doch mal, was ist Leder? Wie kann man mit Leder arbeiten und bekomme ich wirklich plus 2 Rüstung, wenn ich Leder anziehe?
Ja, also das häufigste Leder, was du bekommst, oder das bekannteste Leder, was du bekommst, ist halt das vom Rind. Und zwar von allen Sorten des Rindes. Jedenfalls das, was ich hauptsächlich verwende. Das, was ich verwende, ist dann zum Beispiel auch vegetabil gegerbt. Das heißt, es ist nicht mit Chemie in Berührung gekommen, sondern es ist auf natürliche Art und Weise gegerbt worden. Das heißt, ich kann eigene Farbe draufbringen, so wie ich das machen möchte, oder ich kann das mit Mustern, mit Stanzeisen versehen, wie ich das möchte. Ja, ansonsten ist es seit, ich möchte nicht lügen, ich glaube seit über 1,5 Jahren einfach ein Hobby von mir tatsächlich, das zu machen. Und ja, wenn eine Rüstung dick genug ist, weil natürlich je mehr Schichten Leder du übereinander stapelt, desto mehr Rüstungsschutz kriegst du. Ich würde durchaus sagen, dass da die plus 2 Rüstungen durchaus vorhanden sind. Vielleicht nicht in der Kölner Innenstadt, aber generell hast du die Möglichkeit dafür. Also auf dem Mittelalterfest oder sowas oder auf einem Markt, auf einem Lab bist du damit gut dabei.
Okay, also ich gehe davon aus, wenn ich jetzt mit der Axt komme oder mit dem Schwert und da richtig reinsteche, dann hält es vielleicht das doch nicht auf, aber wir wissen ja beispielsweise auch, dass Metallkettenhemden jetzt nicht dafür gedacht waren, dass du da nicht irgendwie mit dem Schwert durchstichst, sondern dass so quasi zufällige Striche, die du mitten im Kampfchaos abbekommst, dass die abgewehrt werden. Und ein dickes Leder würde das quasi auch erreichen.
Ja, das auf jeden Fall. Wie gesagt, von den tödlichen Streichen schützt es sich wahrscheinlich nicht, aber es dämpft schon ganz gut was weg.
Spannend. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal eine Folge nur über Rüstung machen, weil das Thema finde ich echt interessant. Bis dahin kommen wir aber zu einem anderen interessanten Thema. Ihr wisst es, das ist meine persönliche Lieblingskategorie, nämlich die Medienschau. Und natürlich auch immer sehr spannend, was denn die GästInnen so mitbringen, was sie gerade schauen, was sie gut finden, was sie vielleicht nicht so gut finden. Ja, hast du irgendwas dabei, was du gut oder schlecht findest?
Ich habe 2 Sachen mitgebracht tatsächlich, die mir auch auf Anhieb wieder einfallen. Das eine ist, ich weiß, es ist ein bisschen komisch, jetzt in einem Podcast eine Empfehlung für einen Podcast zu geben.
Skandal.
Aber das ist tatsächlich eine Sache, also ganz wichtig, hat nichts mit Rollenspiel zu tun, das ist das Gute daran, ansonsten würde ich es auch nicht empfehlen. An dieser Stelle, das ist ein History-Podcast, nennt sich liebevoll Heldendumm. Und das sind so die quasi die Darwin Awards aus der Geschichte der Menschheit. Alles Mögliche an seltsamen Situationen, die es ergeben hat. Alle Folgen sind, keine Ahnung, was zwischen 30 und 40 Minuten lang. Also kannst du auch mal ganz gut zwischendurch mal weghören, wenn man zur Arbeit fährt, wenn man einkaufen geht oder sonst irgendwas. Und behandelt halt immer ein eigenständiges Thema. Das heißt, man braucht auch nicht irgendwo einspringen und hat Angst haben, dass man irgendwas verpasst hat. Es ist relativ selten, dass es irgendwo was, irgendeine Rückführung auf alte Episoden gibt. Eine Folge, die ich gerne zum Einstieg empfehle, weil die einfach so wunderschön absurd ist, ist die komplette, also es ist quasi eine Aufarbeitung der Geschichte um den Dreh des Zauberers von Oz aus den Ende der 30er Jahre, glaube ich. Ganz, ganz viele Sachen haben sich darauf belaufen, man hat es ja früher nicht anders gewusst. Und ja, ich sag nur mehrere Schwerverletzte, mehrere Verstorbene, leider in diesem Fall, weil man hat es nicht gewusst. Es gibt eine Schneeszene, was hat man damals genug gehabt in so einem Studio?
Das habe ich jetzt erst gehört, Asbest.
Genau, sie haben einfach Asbest gerieben und halt den halt verstreut. Und das ist halt nur eine Situation aus dieser Folge. Grandios, kann ich nur empfehlen.
Da glaube ich, da muss ich mal reinhören. Aber erst müsst ihr natürlich diese Folge fertig hören und 5 Sterne bei iTunes und bei Spotify und dem ganzen Kram geben. Ihr wisst, was wir immer wollen. Gut, ich will meine Medienschau mal beginnen mit einem Comic, der auch ganz gut zum Thema passt. Denn der Golden Stefan ist ja ein Fanpreis, organisiert von Rollenspielfans für Rollenspielfans. Und Fans gibt es nicht nur von Rollenspielen, sondern auch von Personen. Und das kann manchmal ganz schön absurde Züge annehmen. Und keine Sorge, ich werde jetzt nicht die 100. Groupie-Geschichte erzählen. Nein, wir reden über einen Comic, nämlich Fangirl Fantasy von Olivia Viehweg. Und die kennt man als durchschnittlicher Comic-Fan, eigentlich auch als durchschnittlicher Nerd, weil sie schon relativ bekannt ist. Vor allem deshalb, weil sie altbekannte Themen immer wieder interessant, manchmal aber auch ein wenig verkopft neu interpretiert. Beispielsweise hatten wir schon Huckleberry Finn in meiner ostdeutschen Heimatstadt Halle an der Saale oder auch den Zombie-Comic Endzeit, der sogar verfilmt wurde. Wir erinnern uns vielleicht an die Besprechung in der Episode 15, in dem ich den Film so esoterisch, ökomäßig und typisch deutsch fand, dass ich ihn plakativ als Arte-Kunstfilm betitelt habe. Und ratet mal, auf welchem Sender der dann am Ende tatsächlich im Free-TV lief. Genau, es war Arte. Okay, wir sind also erstmal uns alle darin einig, dass Olivia Viehweg interessante und ungewöhnliche, aber deswegen auch manchmal nicht ganz einfach konsumierbare Geschichten schreibt und zeichnet. Und genau das trifft nun auch auf Fangirl Fantasy zu, der übrigens von so ziemlich allen Comic-KritikerInnen bis hin zur Taz und dem Tagesspiegel überaus positiv besprochen wurde. Aber worum geht's überhaupt? Alan Dale ist ein in seichte Liebeskomödien abgedrifteter englischer Schauspieler, der noch von seinem Ruhm aus Jugendjahren zehrt, als er bei Popkulturreihen mitgespielt hat, wie etwa Star Trek oder MCU oder an Downton Abbey. Damit will er eigentlich nichts mehr zu tun haben, weil er sich jetzt nach ernsten Rollen sehnt. Aber er hat die Rechnung ohne die 3 Fangirls Kate, Ashley und Leah gemacht, welche ihn mit Waffengewalt in eine verlassene Thüringer Spielzeugfabrik entführen, damit er mit ihnen seine früheren Popkulturhits nachspielt. Ja, ist ein bisschen absurd tatsächlich. Logischerweise will er erstmal fliehen, aber wir wissen es alle, aus dem Thüringer Wald gibt's einfach kein Entkommen, weswegen er bald so eine Art Stockholm-Syndrom entwickelt und dadurch sogar das innere Schauspielfeuer neu entfacht wird. Das ist also fast schon so ein wenig Coming of Age, denn nach 272 Seiten sind alle Beteiligten in irgendeiner Art und Weise bessere Menschen geworden. Einerseits ist das also ein sympathischer kleiner Entführungsthriller, durchaus hübsch gezeichnet, der die verschiedenen Facetten der Fankultur, beispielsweise Gay-Shipping und Fanfictions, aber eben auch die Wechselwirkung zwischen Fans und Stars, in einem positiven Licht darstellt. Andererseits ist so ein Entführungsplot dann aber doch problematisch. Wisst ihr, wir zeigen ja immer mit dem Finger auf irgendwelche schmuddeligen Dark Romans Bücher, wo dann der knallharte Mafia-Boss die unbefleckte Jungfrau entführt und mit Sadomaso Sex gefügig macht, damit er sich in sie verliebt. Aber, und ich muss hier leider mal wirklich die Genderkarte ziehen, wenn ihr halt nicht 3 ungefickte männliche Freaks eine Schauspielerin in eine verlassene Fabrik einsperren, sondern 3, in Anführungszeichen, ganz normale, normschöne Fangirl-Mädchen, einen älteren Mann, dann soll das plötzlich ein empowerndes Märchen für 12-jährige LeserInnen sein. Und da hat mich tatsächlich der Comic ein bisschen ratlos zurückgelassen. keine Ahnung, ich habe ihn erst gestern gelesen, vielleicht muss ich nochmal drüber schlafen und die Erkenntnis kommt mir morgen. Aber statt einer laut Verlag humorvollen Graphic Novel über die oft missverstandene weibliche Fankultur mit viel Charme, Witz und Selbstironie bekomme ich hier, zumindest in meiner Wahrnehmung, stattdessen Kriminalitätsverherrlichungen, bei denen die Verbrecherinnen halt zufällig fanatische Fans sind. Also ich bin noch ein bisschen ratlos. Ich tendiere persönlich, auch weil die Zeichnungen so schön sind, schon eher in Richtung einem positiven Grundeindruck. Aber ja, es ist halt doch so ein bisschen, Entführung ist was Geiles. Am besten ihr lest selber und schreibt mir dann eure Meinung in die Kommentare.
Okay.
Ja, das war jetzt meine erste Medienschau, doch etwas Kontroverseres. Vielleicht kommt nachher noch was Kontroverses von mir. Lasst euch überraschen, bleibt dran. Aber solange darf der Gast erst nochmal etwas vorstellen.
Sehr schön, dass du gerade gesagt hast, aus dem Thüringer Wald gibt es kein Entkommen. Ich habe in Thüringen studiert. Ja, tatsächlich, man kommt da wirklich recht schwer weg. Zumal man irgendwann auch, zumal es auch irgendwie immer wieder dahin zieht. Ich verstehe, was du meinst mit dem Stockholm-Syndrom. Als zweites, was habe ich mitgebracht? Ich habe ein Spiel, ein Brettspiel mitgebracht. Das hat sich über die Zeit, wie ich es habe, beziehungsweise wie ich es damals auf Kickstarter gebackt habe, zu eigentlich meinem All-Time-Favorite entwickelt. Und zwar ist das Flamecraft von Cardboard Alchemy. Flamecraft ist ein Worker-Placement-Spiel. Es ist unglaublich niedlich gezeichnet, von Sandara Tang gezeichnet. Autor ist Manny Vega. Wie gesagt, wunderschönes Artwork. Du hast eine Matte, auf der du quasi wie eine Stadt abgebildet hast. Und dort legst du verschiedene Läden aus. Und in diese Läden legst du als, ich glaube, Flammenwächter oder irgendwie sowas, ist das, glaube ich, so Master of Flamecraft ist es im Englischen, legst du quasi Drachen, kleine niedliche Handwerksdrachen, die entweder den Laden verstärken, quasi Ressourcen erschaffen und damit kannst du halt immer weiter diese ganze Stadt aufbauen, mit weiteren Läden vollsetzen. Dafür hast du verschiedene Ressourcen, die diese Drachen erschaffen. Du hast Brot, Fleisch, Eisen, Kristall und Pflanzen, ach so, und Zaubertränke, Pflanzen und Zaubertränke noch. Und das ist halt, das sammelst du halt alles ein und dann verzauberst du entweder die Läden, damit sie mehr Ressourcen geben. Du kaufst dir bestimmte andere Verzauberungen, die dir Siegpunkte geben. Wenn die ganze Stadt aufgebaut ist, also ich glaube 12 Läden insgesamt komplett gefüllt sind mit allen Drachen, dann ist das Spiel vorbei und dann werden die Siegpunkte ausgezählt und so hast du quasi ein kooperativ-kompetitives Spiel. Ich glaube, der richtige Ausdruck ist semi-kooperativ oder ist es, glaube ich. Oder semi-kompetitiv ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Es ist, wie gesagt, es ist ein Spiel, was nicht so viel Erklärung braucht tatsächlich. Also das Regelwerk ist relativ kurz, was auch eine relativ niedrige Einstiegshürde gibt. Und daraufhin, dass du halt von den insgesamt, keine Ahnung, 45 verschiedenen Läden, die du haben kannst, am Anfang random 10 ziehst oder 12 ziehst, hast du halt auch einen relativ hohen Wiederspielwert, weil du halt immer wieder neue Läden hast, neue Situationen hast, du kriegst ja neue Verzauberungen, die du dafür haben kannst, so kannst du halt zusammenspielen. Und auch mit Leuten, die vielleicht nicht unbedingt immer so gerne brutal kompetitiv spielen. Das ist so meine Empfehlung. Flamecraft von Cardboard Alchemy, ich glaube im Oktober 22 rausgekommen, offiziell. Deswegen nicht im Stefan dieses Jahr, wo ich ein bisschen weine darüber. Ich hätte es gerne nominiert.
Sehr cool. Ich bin ein bisschen interessiert tatsächlich. Gut, dann hau ich noch schnell meine zweite Medienschau raus. Und nach so einem leichtgewichtigen Krimi-Comic habe ich nun noch ein echtes Schwergewicht mitgebracht, nämlich ein Abenteuer von Das schwarze Auge. Die meisten HörerInnen wissen ja, dass ich mich gern mal nach Aventurien begebe, allerdings mit zwei Einschränkungen. Erstens adaptieren wir solche Abenteuer dann auf OSR regeln, weil uns das 3W20-Regelsystem nicht so gut gefällt und ein bisschen zu kompliziert ist. Und zweitens haben wir absolut keine Ahnung vom Metaplot. Wer da laut offizieller Geschichtsschreibung gerade mit wem in der Kiste liegt oder Krieg führt, ist uns völlig egal. Hauptsache, das Abenteuer funktioniert als guter One-Shot und deshalb haben wir bisher vor allem die Heldenwerke gespielt. Ihr erinnert euch, das sind diese 16 Seiten kurzen Abenteuer, die jeden Monat zusammen mit der Ingame-Zeitung Aventurischer Bote im Briefkasten liegen. Aber diese Heldenwerke haben den großen Nachteil, dass sie nicht nur das eigentliche Abenteuer auf 16 Seiten quetschen müssen, sondern auch noch alle anderen relevanten Informationen drumherum. Das dürfte auch der Grund sein, warum die Heldenwerkqualität immer so ein bisschen schwankend ist. Der Ulysses Verlag zeigt aber zugleich, wie es auch anders gehen kann, nämlich mit der Auf-ins-Abenteuer-Reihe. Hier ist das eigentliche Abenteuer zwar auch nicht länger als ein normales Heldenwerk, aber all die anderen relevanten Informationen wie Regelerweiterungen oder besondere Zaubersprüche sind ausgelagert, sodass man am Ende auf ganze 56 Seiten kommt. Wobei, dafür zahlt man dann eben auch knapp 20 Euro für das Druckwerk und nicht nur knapp 5 wie beim Heldenwerk. Ich glaube, ich habe noch nie so oft Heldenwerk in einer Podcast-Folge gesagt. Das ist also quasi ein Alles-dabei-Komplett-Paket-One-Shot und solche Konzepte mag ich ja sehr gerne. Man denke nur an meine zahlreichen lobenden Rezensionen hier im Podcast für die One-Shot-Komplettpakete zu Pathfinder. Aber genug der Vorrede. Kommen wir zum eigentlichen Abenteuer namens Basaltschmelze, bei dem meine Begeisterung quasi im Minutentakt zwischen völliger Überwältigung und ziemlicher Ernüchterung hin und her schwankt. Das ist wohl eigentlich der Epilog einer größeren Kampagne, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung vom Metaplot. Sei es drum, wenn der Verlag das als One-Shot verkauft, dann wird es auch als One-Shot gespielt. Das Szenario an sich ist aber schon mal richtig episch. Da gibt es einen aktiven Vulkan, der aber lange nicht mehr ausgebrochen ist, weshalb da drin jetzt so eine Art Zwergentempel gebaut wurde, in dem ein riesiges Fest gefeiert wird. Was kann da bloß schiefgehen? Natürlich eine ganze Menge, denn irgendwann greifen alte Feinde der Zwergen an, irgendwelche unbesiegbaren Drachen fliegen da außerdem noch rum und am Ende stürzt sogar ein Stern vom Himmel. Wir haben hier also ein mega episches Krach-Bumm-Abenteuer, quasi einen Michael Bay-Kriegsfilm mitten in Aventurien. Und das ist prinzipiell alles richtig cool, wenn du als Spielleitung halbwegs in der Lage bist, mit Mimik, Gestik und natürlich Sprache eine passende Stimmung zu erzeugen, denn dann werden die SpielerInnen gar nicht mehr zum Atmen kommen. Aber du musst dich halt da richtig reinhängen, denn sobald die SpielerInnen anfangen zu atmen oder schlimmer noch, sie anfangen zu denken, dann fällt das rasch auseinander, denn ihnen wird auffallen, dass sie gar keine Helden im klassischen Sinne sind, sondern dass sie einfach nur die Zuschauenden sind. Denn in Basaltschmelze wird ein Drama erzählt, welches offenbar für den Metaplot enorm wichtig ist, weshalb nicht vorgesehen ist, dass die SpielerInnen da drin rumfuschen. Beispielsweise ist vorgegeben, dass bestimmte prominente Figuren einfach sterben müssen oder du wirst beispielsweise angeteasert, dass es zur Drachenabwehr eine fette Anti-Drachenarmbrust gibt, aber dann ist der Drache regeltechnisch immun dagegen, weil ihn ja später noch der Oberzwerg-NSC mit einem herabfallenden Stern bekämpfen muss. Also du merkst, das ist schon super railroadig alles. Wenn man von ein wenig Blabla am Anfang absieht, kämpfst du dich quasi von Ereignis zu Ereignis, nur um dann dabei zuzuschauen, wie andere Personen oder andere Monster für dramatische Situationen sorgen. Ist Basaltschmelze jetzt also der ganz große Wurf, vielleicht sogar das perfekte DS-Abenteuer? Nein, natürlich ist es das nicht. ist Basaltschmelzer aber ein sehr epischer Spieleabend, bei dem sich die SpielerInnen einfach nur berieseln lassen müssen, quasi die interaktive Form eines gemeinsamen Filmeabends absolut. Und wer sich gerne berieseln lässt und dabei super geile Abenteuer erlebt, für den ist es tatsächlich ein richtig gutes Abenteuer. Wer natürlich jetzt selber rumfuschen will und ist so ein Sandbox-Spieler oder eine Sandbox-Spielerin, nein, dann gibt es bestimmt noch andere Möglichkeiten, DSA zu erleben, aber nicht mit Basaltschmelzer. Tja, und was für ein Übergang des Todes, denn tatsächlich, Basaltschmelze könnt ihr auch beim Goldenen Stefan nominieren, denn es ist ein nominierungswürdiger Titel. Und damit kommen wir zum Goldenen Stefan, unserem Hauptthema. Und ich habe gestern noch, weil gestern ist die Vorrunde online gegangen, einen Artikel geschrieben, meinem Blog, ein für meine Verhältnisse sehr langer Artikel, ein Ende und ein Anfang. Ja, was hast denn jetzt du damit zu tun?
Was? Ich bin hier gekommen, um dir das wegzunehmen.
Das trifft sie überraschend gut. Nein, ein kleiner Spaß.
Ja, natürlich. Also die Hintergründe wirst du sicherlich gleich nochmal erläutern, warum das so ist.
Oh ja.
Und so ist es doch ein History-Telling-Podcast heute. Nein, wir sind natürlich nicht gekommen, um dir das wegzunehmen. Wir sind angefragt worden, ob wir dich dabei unterstützen wollen. Und natürlich haben wir als Verein gesagt, ja, aber klar doch, das ist eine super Idee, das ist eine super Sache, dass es diesen Preis überhaupt gibt. Der ist wichtig, das ist wichtig, dass es diesen Preis auch weiterhin gibt. Wenn du Unterstützung haben willst, say no more, wir sind dabei.
Sehr gut, dann fange ich, glaube ich, mal an mit dem History-Telling. Vor langer, langer Zeit, da hatte der kleine Philipp einen besten Freund, Stefan. Und wir beide waren beste Freunde, unter anderem auch, weil wir die gleichen Interessen hatten, die doch ein bisschen anders waren, als was so andere Jugendliche bei uns im Dorf hatten. Denn anstatt zu saufen an der Bushaltestelle, haben wir Brettspiele gespielt und Tabletop gespielt. Und tatsächlich war es so, dass Stefan ist ja mittlerweile ein ausstudierter theoretischer Physiker. Das heißt, er ist super mit Wahrscheinlichkeiten, Statistiken. Er berechnet dir die Würfel perfekt aus, wenn er weiß schon, wie er den Würfel drehen muss im Flug, damit der wirklich eine 6 zeigt beispielsweise oder eine 20 oder was auch immer du haben willst. Und der hat immer gewonnen. Und alle anderen, die dann so in der Brettspielgruppe waren, die sich dann gebildet hatte bei uns, haben sich zusammengeschlossen als das Team Nerds gegen Stefan. Und wir wissen auch, dass ich schon immer sehr gerne gebloggt habe, auch als es das Bloggen in diesem Begriff noch gar nicht gab. Ich habe ja früher mal zum Beispiel für eine Gaming-Webseite gearbeitet und habe da immer Videospiele rezensiert, was ja mein ganz großes Hobby war, als ich Jugendlicher war. Und als ich dann gedacht habe, du hast jetzt ein neues Hobby angefangen, nämlich Rollenspiel, mach doch mal einen Rollenspielblog. Wie nennst du den denn bloß? Und dann kam quasi die Erinnerung zurück, ach ja, wir waren doch damals die Nerds gegen Stefan. Nennen wir doch einfach den Blog so, niemand hat so einen blöden Namen. Perfekt, der prägt sich ein und tatsächlich auch jetzt noch ist es so, dass dieser Name sich sehr viel mehr einprägt, als wenn du, keine Ahnung, Rollenspielblog XY heißt. Ja, und Stefan und ich haben mal ein bisschen hin und her diskutiert und so, der Blog lief dann auch ganz gut und hat dann so gesagt, Philipp, bist du denn wirklich der Meinung, dass die Leute da draußen auch geil finden, was du geil findest? Weil ich find's nicht geil, was du geil findest. Naja, und dann haben wir gedacht, komm, wir machen mal eine Umfrage. Und Umfrage ist umständlich. Komm, wir müssen es ein bisschen epischer aufziehen. Machen wir doch mal einen Preis draus. Und weil Stefan ja immer der Namensgeber für alles ist, haben wir den goldenen Stefan draus gemacht. Das war ja eigentlich wirklich so eine Einmalaktion, so eine ironische Einmalaktion, die so ein bisschen Oscar-Parodie ist, ein bisschen übertrieben. Aber ja, ihr versteht, was ich meine. Und 2014 haben wir damit angefangen, oder habe ich damit angefangen. Es haben, glaube ich, 2 Dutzend LeserInnen abgestimmt. Ich war schon ganz stolz, weil, so viele Leute haben abgestimmt und lesen meinen Blog. Nun ja, und wir haben es immer weitergemacht. Im nächsten Jahr waren es schon über 300 Abstimmende, im übernächsten Jahr über 1000 Abstimmende und so weiter und so fort. es wurde immer größer. Auch wenn ich ein bisschen am Konzept ab und zu mal herumprobiert habe, was denn besser geht. Ich glaube, ich hatte mal ein Jahr, da waren es 17 Kategorien, für die man abstimmen konnte. Das war ein bisschen crazy tatsächlich. Ich glaube, vor 6 Jahren oder 7 Jahren ist der Goldene Stefan dann in die Form gegangen, die er jetzt gegangen ist, also mit einer Vorrunde, einer Hauptrunde, nicht mehr so vielen Kategorien, dafür die Kategorien ein bisschen größer, werden wir gleich noch zu kommen, weil beispielsweise die Rollenspielprodukte nicht nur einfach nur Rollenspielgrundregelwerke umfassen, sondern auch Spielbücher beispielsweise, die man ja auch direkt losspielen kann. Und der Preis wurde tatsächlich immer populärer, das habe ich nicht nur gemerkt anhand der Klicks, das heißt, und anhand der Teilnehmenden, sondern auch, weil dann irgendwann Conventions auf mich zukamen und haben gesagt, wir brauchen noch ein Highlight für unser Programm. Was hältst du denn davon, wenn wir den Goldenen Stefan bei uns auf der Convention verleihen? Und da war zum Beispiel die Halunkencon ganz von dabei. Das ist ja die große lokale Convention bei uns im Osten. Ich glaube, eine der besten und wichtigsten immer noch tatsächlich. Dann die Dice Ludi oder Dies Ludi, da waren wir einmal zu Gast und dann kam tatsächlich der Dreieckcon auf mich zu und das war eine sehr gute und fruchtbare Zusammenarbeit. Liebe Grüße an Laura und Christian. Und es war so erfolgreich, dass tatsächlich dann die Literaturkategorien nochmal ausgelagert wurden, damit sie auf dem Buchmessekonvent vorgestellt werden. Und es wurde also größer und größer. Und die Abstimmenden, die Gewinnenden oder generell die Teilnehmenden wurden aber alle auch ein bisschen, kritischer ist das falsche Wort, aber sie hatten mehr Anspruch. Der Goldene Stefan sollte immer größer und besser und toller sein. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich komme hier bei meinem Einmann-Freizeit-Spaß-Projekt an die Grenzen. Und dieser ständige Druck, sich noch mehr zu professionalisieren, mit am besten noch hochwertigeren Urkunden, am besten noch, dass es stattdessen für jeden, und wenn er nur den 10. Platz gemacht hat, den Kristallen Stefan, plötzlich einen riesengroßen Pokal gibt, und ja, das wurde tatsächlich gefordert, das war irgendwas, was ich nicht mehr alleine stemmen konnte. Und so dieser ganze Druck zur Professionalisierung hat in den letzten Jahren, nicht erst letztes Jahr, auch schon vorletztes Jahr und so, ein bisschen mehr die Freude tatsächlich genommen. Und ich habe gemerkt, ich glaube, es wäre ganz sinnvoll, auch weil sich in meinem echten Leben sozusagen ein paar Dinge mittlerweile ändern, beruflich, familiär und so weiter und so fort, dass es vielleicht sinnvoll wäre, sich einerseits Hilfe zu holen und zweitens auch, wie so ein gutes mittelständisches Unternehmen, eine Nachfolgeregelung zu finden, weil irgendwann habe ich einfach überhaupt nicht mehr die Kraft und die Lust, das alleine zu machen. Und es gibt doch bestimmt da draußen irgendjemanden, der Lust und Kraft hat. Und ja, da gibt's die Keksler, die knuspernden Enthusiasten kreativer Spiele. Und die hatten Lust und Kraft und vor allen Dingen, und das war für mich total flashend, jetzt in dem halben Jahr Vorbereitung, die sind super professionell. Also, wer seid ihr denn?
Super professionell, das hören die Keks-Leute, die sich um den Goldenen Stefan kümmern, sehr, sehr gerne wahrscheinlich. Ich kann das auch nur sagen, von wegen, ich bin selber überrascht. Also ich kann ja nicht viel außer reden. aber ich bin da selber sehr, sehr, sehr angetan davon, mit was für einer Professionalität das tatsächlich gemacht wurde. Der Keks e.V. hat sich, wie eingangs schon mal erwähnt, ursprünglich mal gefunden als innerhalb der Community des Donnerhaus-Studios. Also auch ein Zwei-Mann-Projekt, ich glaube inzwischen 2,5-Mann-Projekt aus Berlin. Und waren so quasi der Fanclub von diesen Maskottchen, die da halt mit dabei waren, den Wolperratten. Und 2021 oder 2022 gab es ein Fantreffen und danach, also das war das einzige Fantreffen, was es tatsächlich gegeben hat. Und danach haben wir da gesessen und gesagt, weißt du, was richtig geil wäre? Wenn wir eine Rollenspiel-Con machen, selber, so eine kleine, nur wir, so eine Pen-and-Paper-Con für unseren Verein. Aber dann, ja, wir brauchen aber noch einen Verein, ne? So, ja, stimmt, damit das halt auch rechtlich abgesichert ist. Und long story short, man kam dann in einer wilden Brainstorm-Runde auf die Idee, ja, wenn die Wolperratten, die Maskottchen, so viele Kekse essen, dann wäre das ja schon ziemlich cool, wenn das halt auch nach Keksen benannt ist. Und dann hat man überlegt, okay, wofür könnte denn Keks stehen? Dann kam man halt auf knuspernde Enthusiasten kreativer Spiele. So war der Keks e.V. geboren. Der Keks e.V. richtet halt einmal im Jahr die auch nach den Maskottchen benannten Rollenspiel-Con aus, die Wolper-Con, auf der quasi Rollenspiel gespielt werden kann ohne Ende. Und das halt auch ohne eine Reglementierung auf ein Regelwerk. Ja, unser Verein hat sich halt so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, unter anderem die Förderung der öffentlichen Darstellung des Rollenspiel-Hobbys so ein bisschen mehr anzunehmen. Und deswegen finden wir auch, dass der Goldene Stefan halt eine wichtige Institution inzwischen ist, ne? Weil es halt auch einfach auch ein bekannter Preis ist. Also selbst ich, als ich noch nichts mit dem Keks zu tun hatte, wusste, dass es diesen Preis gibt. Ne? Und deswegen, als dann irgendwann die Anfrage kam, hey, Philipp vom Goldenen Stefan möchte sich mit euch mal in Verbindung setzen, habt ihr da Bock drauf? Und ich dachte so, oh, auf jeden Fall, da bin ich voll dabei. Inzwischen sind wir, wie gesagt, ein voll existierender Verein und richten halt unsere eigenen Pen-and-Paper-Cons auf. Wird auch hin und wieder Brettspiel drauf gespielt, kannst du auch. Die Wolper-Con findet zum Beispiel jährlich statt. Nächstes Jahr, wer Lust hat, mag vorbeikommen.
Nun habe ich ja schon erzählt, dass das jetzt über die letzten 9 Jahre ein Ein-Mann-Projekt war. Jetzt ist ein großes Projekt. Das hat natürlich ein halbes Jahr, ich glaube sogar ein bisschen länger als ein halbes Jahr, gebraucht, jetzt den ganzen Preis ein bisschen zu transformieren. Und wie ich schon gesagt habe, ihr seid super professionell. Deswegen habt ihr nämlich ganz viele Protokolle angefertigt, an denen du dich jetzt langhangeln kannst. Nimm doch mal die HörerInnen mit auf die Reise. Wie kamen wir denn vom allerersten Gespräch zu dem jetzigen Punkt, dass gestern der Goldene Stefan gestartet ist und offensichtlich auch schon gut angenommen wurde?
Als allererstes war die Anfrage, ob wir den Goldenen Stefan kennen, ob wir daran Interesse haben, weil Philipp würde jemanden suchen, der ihn dabei unterstützt. So, dann haben wir erstmal im Verein selber beraten, haben wir da Zeit zu, wer würde sich dafür bereit erklären, wer würde da auch einfach den Hut aufhaben, weil wenn man solche Sachen plant, dann sollte man schon irgendwie Ansprechpartner für gewisse Punkte haben. Selbst in diesem Gespräch kamen sogar schon erste Ideen auf, ne? So von wegen, hey, was könnte man denn machen? Und dann fanden wir erstmal überhaupt ein Gespräch mit halt dir. Du hast uns deine Ideen mitgeteilt, so von wegen, hey, ich würde gerne jemanden, also ich suche jemanden, der mich erst unterstützt und im weiteren Verlauf dann das auch übernimmt. So. Und dann war es natürlich ganz wild, ne? Dann, ich nenne es liebevoll blinder Aktionismus. Es ist nicht böse gemeint, überhaupt nicht, aber wir kamen auf grandiose Ideen. Also wir kamen auf wunderschöne Sachen mit, von wegen, oh, wir brauchen Kategorien. Und wie wäre es, wenn der Goldene Stefan auch für bestimmte andere Sachen verliehen wird, wie zum Beispiel das Artwork von Spielen, die Übersetzungen, die Gestaltungen, solche Sachen. Und ganz schnell kam man aber auf die wichtigste Sache überhaupt, und zwar die Abstimmung. Wie läuft diese Abstimmung ab? Eine Sache, das wissen deine Hörer vom Podcast hier auch natürlich, ist, dass du Werbung machst über deinen Blog, ne? Dass der Goldene Stefan wieder zur Abstimmung steht. Und eine andere Sache ist, dass wir gesagt haben, naja, aber letztes Jahr gab es schon irgendwie so ein bisschen ein Sicherheitsproblem, weil man festgestellt hat, dass man ganz plötzlich dann auch mehrfach abstimmen konnte. Ne? Nicht, dass man das jetzt großartig exploitet hat, aber es hat halt die Möglichkeit gegeben.
Kriminelle Energie geht alles, genau.
Ja, mit krimineller Energie geht alles. Und daraufhin haben wir halt gesagt, okay, also wenn, dann müsste man das eventuell über eine gewisse Sicherheits-, also müsste man das halt ein bisschen absichern. Wie wollen wir das machen? Und dann haben sich halt zwei unserer Leute, die generell Interesse angemeldet haben, an diesem Projekt mitzuwirken, und zwar unser Spelllord und Freddy, haben gesagt von wegen, ja, das können wir uns vorstellen, da haben wir auch so ein, zwei Ideen, wir haben da so die Idee mit einer Website, können wir machen. Also haben die angefangen, quasi eine Website zu designen, die jetzt auch im Blog verlinkt ist, die goldenerstefan.de-Seite.
Alles in den Shownotes.
Alles in den Shownotes. Und wie gesagt, dann kamen halt so die kleinen Sachen. So, ne, so von wegen, wie ist es denn bisher abgelaufen überhaupt mit dem Goldenen Stefan? Ne, wann wurden denn Verlage angeschrieben? Wurden Verlage angeschrieben? Wie
das
läuft
war eine endlose Diskussion tatsächlich, weil ihr nicht verstanden habt, dass sie nicht angeschrieben wurden.
Das war das Erste, was wir gesagt haben, das müssen wir ändern. Ne, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg zum Propheten. Deswegen hat sich unsere Nicole auch bereit erklärt, ja, dann schreibe ich halt die Verlage an und frage einfach nach, was habt ihr rausgebracht in dem Zeitraum, in dem gesetzten Zeitrahmen. Der Goldene Stefan wird wieder verliehen. Wenn ihr nominiert sein wollt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, euch zu melden. Es haben sich auch eine ganze Menge gemeldet. Ein, zwei Rückmeldungen gab es dann halt nicht, aber da läuft wahrscheinlich dann auch viel über die Fans oder über die Community aus. Ist ja auch bekannt, dass es den gibt. Und eine andere Sache, die wir gesagt haben, wo wir von vornherein sicher waren, was wir ändern müssen, ist der Abstimmungszeitraum. Weil wir gesagt haben, wir brauchen einfach ein bisschen mehr Zeit, das Ganze gut zu planen, das Ganze gut in die richtigen Wege zu leiten und dann halt auch abschließend, ich nenne es mal, zu bearbeiten. Deswegen gibt es die Abstimmung für den Goldenen Stefan auch schon jetzt und nicht erst in einem Monat. Ja, des Weiteren, wie gesagt, die Website ist online. Eine Sache, von der wir uns, glaube ich, so ein bisschen schweren Herzens, sage ich es mal, getrennt haben, ist, also für dieses Jahr erstmal getrennt haben, ist, dass wir bestimmte Kategorien einbauen, weil wir gesagt haben, wir möchten dich erstmal unterstützen dieses Jahr. Das ist der wichtigste Punkt. Und deswegen ist auch ganz viel mit dir überhaupt gelaufen in den Gesprächen. Ich glaube, es gab kein Treffen, kein wichtiges, großes Gespräch, wo du nicht dabei gewesen bist und dein allumfassendes Vetorecht natürlich hättest einsetzen können. Hast du Gott sei Dank nicht. Also.
Ich muss auch dankbar sagen, ihr habt halt auch wirklich eure Termine um mich drum herum gebaut. Bei mir ist es ja so, ich bin ja im Schichtdienst in der Klinik, da ist auch manchmal, dass man mal einspringen muss. Ihr wisst alle, wie es im Gesundheitswesen ist. Und dann habt ihr einfach alle eure Pläne über den Haufen geschmissen, damit ich dann dabei sein kann. Das war schon cool. Vielen Dank dafür.
Ja, gerne. Also das ist das Gute, wenn man halt, ich glaube, wir sind in dem Projekt von unserer Seite aus, ich glaube 10, 11 Leute. Das ist das Gute daran, wenn man halt für mehrere Abteilungen, nenne ich es mal Abteilungen, mehrere Leute zur Verfügung hat, weil du dann einfach sagen kannst von wegen, ja, okay, ich kann nicht, dann gehe ich dahin. Ne? So beziehungsweise Person A kann nicht, dann kann da Person B hin und das Ganze wird halt am Ende festgehalten in einem Protokoll, damit jeder immer auf einem Stand ist, was gerade der Bearbeitungsstand ist. Ist halt auch wichtig, ne, weil als eine Person machst du dir, keine Ahnung, ein Post-it, machst du eine DIN A4-Seite und dann kannst du das abarbeiten. 10, 11 Leute koordinieren, damit die alle auf dem gleichen Stand sind, ist dann schon ein bisschen anders. Ist dann schon ein bisschen umfangreicher und ein bisschen schwieriger. Deswegen halt über diese, wie du es liebevoll gesagt hast, Professionalität mit den Protokollen. Damit wir das einfach alles im Blick haben. Ne, so auch die Termine, wann ist der nächste Termin, wann sind die wichtigen Kerntermine, ne, also wie zum Beispiel auch eine Diskussion, die wir hatten, ne, zum Beispiel, wann ist die Abgabefrist von den Verlagen, die was einreichen wollen, wann wollen wir die Seite live schalten, wie lang soll die Vorauswahl gehen, bis wann geht die Hauptrunde, ne, Verleihung war relativ klar, dass wir gesagt haben, von wegen, wir verleihen das wieder auf der Dreieichcon. Aber bis dahin, da habe ich gesagt, wir brauchen einfach ein bisschen Zeit zum Organisieren bis dahin. Ne, als Ein-Mann-Projekt kannst du das halt irgendwo, ich habe jetzt gerade eine Dreiviertelstunde, ich quetsch das jetzt da rein. Ne, wenn da halt mehr Leute dran arbeiten, muss man halt gucken, wie das irgendwo gequetscht werden kann. Ne? Und dann braucht das halt auch ein bisschen länger, um die Maschinerie wieder zum Anlaufen zu bringen.
Wobei tatsächlich viele Sachen so viel zügiger ging, als ich das erwartet habe. Ich weiß zum Beispiel, wo es darum ging, da machen wir mal ein neues Logo, ein einheitliches Logo, weil ihr wisst ja, wir haben die Logos ja dreimal tatsächlich im Verlauf der 10 Jahre gewechselt. Und Während wir gesprochen haben, wurde das schon gezeichnet und am Ende der Besprechung, eine halbe Stunde später oder so, war das zumindest der erste Entwurf vom fertigen Logo tatsächlich schon online. Das war faszinierend.
Das ist Gold wert, dass wir jemanden dabei haben wie Tintending. Das ist unsere Hauptzeichnerin, sag ich mal. Es gibt viele, die halt wirklich kreative Sachen machen. Ne, unter anderem ist sie aber eine der Hauptpersonen, die halt, wenn du irgendwas im Gespräch sagst, dann richte dich darauf ein, dass die Sachen halt auch gerade gezeichnet werden, ne, wenn du gerade sprichst. Die Chance ist halt einfach da. Und da, je genauer die Vorstellung von dem ist, was du hast, umso eher kann sie halt sagen, von wegen, weißt du was, ich habe gerade eh nichts zu tun beim Zuhören, ich mach das jetzt einfach. Ne? Und so entsteht halt dann auch einfach mal so eine Skizze, wie zum Beispiel, habt ihr euch das so vorgestellt oder eher dann so? Denkst du ja, Alter, was hast du das gerade gemacht? Wie gut ist das bitte? Aber ja, auch zum Beispiel diesen Hintergrund auf der Website, mit den vielen Würfeln und den Brettspielsymbolen. Das war ja genau so ein Punkt, dass wir überlegt haben, so von wegen, ja, okay, dass unsere IT-Leute sich gedacht haben, naja, irgendwie musst du das schon ein bisschen schön aussehen lassen. Und Tintending gesagt hat von wegen, ja, wie wäre es denn mit einem wiederkehrenden Muster mit Würfeldesign? Ja, ich habe hier gerade übrigens mal was gemacht, ist okay, ne?
Jetzt haben wir so viel schon über Veränderungen gesprochen. Lass uns vielleicht mal durchgehen, was wir noch haben, was verändert worden ist und was irgendwann verändert werden wird. Und ich glaube, wir können schon mal sagen, zumindest in diesem Jahr tatsächlich sind 90% der Regeln und so, zumindest für die Endabstimmenden gleich, da hat sich nicht so viel geändert. Die einzige große Änderung, eigentlich bis auf das Datum, wann es angefangen hat. Wie gesagt, wir nehmen jetzt Ende September auf. Die Folge kommt Anfang Oktober raus. Das ist neu, weil normalerweise läuft da erst der Goldene Stefan für Literatur. Und jetzt sind wir schon beim Rollenspiel Goldenen Stefan. Aber ansonsten, es gibt wieder eine Vorrunde, es gibt wieder eine Hauptrunde. In der Vorrunde sind vornominierte Titel dabei. Ihr könnt aber selber auch Titel einreichen. Die besten 20 kommen in die Hauptrunde. Die läuft dann auch wieder, die Abstimmung. Und die besten 10 Plätze bekommen sozusagen den kristallenen Stefan. Der dritte bekommt Bronze, der zweite Silber, der erste Gold. Ihr kennt das alles tatsächlich. Und da war tatsächlich, und das ist für die Abstimmten gar nicht so wichtig, sondern eher für uns, dass die Vorauswahl dieses Mal nicht wie sonst immer quasi von mir kam. Denn es war ja in den letzten Jahren so, dass alle Titel, die vornominiert waren, waren Artikel, die ich rezensiert habe. Das war immer so ein kleines Dankeschön an die Verlage, dass ich von denen Rezensionsexemplare bekommen habe. Deswegen habe ich gedacht, na gut, dann kannst du auch gleich mal reinmachen, damit die Liste nicht ganz so leer aussieht. Und dieses Mal war das tatsächlich, dass es breiter gefächert war, um auch eine viel größere Menge an vor allen Dingen auch natürlich deutschsprachigen Verlagen ins Boot zu holen, dass sie angeschrieben worden sind. Ich habe mich, um ehrlich zu sein, am Anfang ein bisschen gewehrt. Mittlerweile muss ich sagen, bin ich von dem Konzept tatsächlich überzeugt? Doch, irgendwie schon. Weil jetzt tatsächlich, ich meine, wenn wir jetzt gucken, die Abstimmung läuft zwar jetzt schon seit einem Tag, aber es ist schon wesentlich bunter und diverser, was die Produkte angeht, als wie es in den letzten paar Jahren immer waren, mit der Philipp hat's rezensiert Vorauswahl. Und natürlich ist für mich auch wieder ein bisschen Entlastung, weil ich muss nicht so viel rezensieren im Hinblick darauf, dass es ja irgendwie in den Goldenen Stefan reingehört. Tatsächlich, das ist eine große Entlastung. Also wenn man überlegt, dass ich damals nur für den Podcast an PDFs irgendwie von Ulysses weggeschrubbt habe, damit Ulysses auch reinkommt, weil die mir immer alles schicken. Und jetzt denke ich mir halt so, nö, wenn ich jetzt halt lieber Bock habe, einen Film oder eine Serie zu rezensieren, anstatt das 100. DSA-PDF, ja, dann ist es halt so. Also ich bin sehr viel entspannter tatsächlich. Und ja, also ich glaube, das ist so die größte Änderung in der Vorrunde, in der Hauptrunde. Ich weiß gar nicht, ob das technisch möglich ist, das müssen wir nochmal sagen, ob das dabei bleibt, dass du in der Hauptrunde mehrere Stimmen vergeben kannst und nicht nur eine. Aber ich denke, das wird auch wieder so sein. Gleich geblieben ist auch, dass wir 3 Kategorien haben beim Dreieich-Goldenen Stefan, nämlich bestes Rollenspielprodukt, wo zum Beispiel auch Spielbücher mit reinkommen, beste Rollenspielerweiterung, wo nicht nur Abenteuer reinkommt, sondern beispielsweise auch Soundtracks oder thematisch passende Fachliteratur, falls zum Beispiel wieder jemand ein Spielleiter-Tippbuch geschrieben hat oder so in der Zeit. Und die Brettspiele, wo auch Kartenspiele und Cosims und Tabletop mit reingehören. Also es ist, glaube ich, alles zu mindestens 90% so, wie ihr das schon kennt, nur hinter den Kulissen hat es sich geändert. Und damit kommen wir mal zur Zukunft. Du hast ja schon ein bisschen angeteasert zum Beispiel, dass wir über neue Kategorien nachdenken. Kannst du da vielleicht schon mal so ein bisschen für die Zukunft anteasern, was eventuell im nächsten, übernächsten Jahr auf die HörerInnen zukommt?
Muhahaha, ganz viele schlimme Sachen. Nein, tatsächlich haben wir überlegt, dass wir das Ganze um ein paar Kategorien erweitern. Jetzt erstmal wahrscheinlich nicht über alle Maßen erweitern, aber es gibt halt einfach Sachen, die tatsächlich einfach ein bisschen untergehen in der Abstimmung. Das ist gar nicht böse gemeint gerade, aber es ist halt dem Ganzen einfach geschuldet. Bei Brettspielen zum Beispiel hast du dann halt das Brettspiel, beziehungsweise hast du dann halt den Publisher, der dann halt sagt von wegen, hey, ich habe einen Preis gewonnen für dieses Spiel und das ist halt ganz toll. Oder vielleicht den Autoren, der dann davon mitbekommt und sagt von wegen, hey, ich habe einen Preis für mein Spiel bekommen, das ist voll gut. Dann hast du aber auch jemanden, der das ganze Ding gezeichnet hat. Irgendwer muss das Artwork gemacht haben. Und als jemand, der mit einer Künstlerin zusammenwohnt, weiß ich, wie viele Stunden, wie viele endlose Stunden für sowas aufgebracht werden muss. Das ist zum Beispiel eine Sache, dass wir gesagt haben, von wegen, wir würden gerne die künstlerische Darstellung oder die grafische Darstellung einfach auch gerne würdigen mit einer Abstimmung, weil es gibt halt auch einfach Spiele, die funktionieren auf einem, die machen mega viel Laune, die funktionieren auf einem DIN A4-Zettel und das war's dann auch. Also das sind die Regeln auf einem DIN A4-Blatt, zum Beispiel Honey Heist als Pen und Paper, funktioniert auf einem DIN A4-Blatt, macht mega Laune. Würde grafisch aber keinen Blumentopf gewinnen. Und dann hast du halt ein Kartenspiel, was liebevoll wirklich jede einzelne Karte handdesigned ist und sowas. Und das halt keine Würdigung oder wenig Würdigung dadurch bekommt. Und das ist halt so ein bisschen schade. Des Weiteren ist es halt eine Sache, dass wir halt überlegt haben, naja, wie sieht's aus mit Übersetzungen? Ne? So ganz viele Brettspiele zum Beispiel, also so viele Brettspiele, Hersteller gibt's, also beziehungsweise so viele Brettspiele, Entwickler gibt's in Deutschland zum Beispiel gar nicht. Ganz viel bekannte Sachen kommen auch aus den Staaten rüber. Und wie gehen wir damit um? Wie bewerten wir? Bewerten wir Übersetzungen? Also im Endeffekt ist es, oder wie bewertet die Community im Endeffekt dann die Übersetzungen? Wen setzen wir dann dafür ein, dass der diesen Preis bekommt? Ist es das Übersetzungsstudio? Das sind halt Sachen, wo wir darüber arbeiten und drüber nachdenken. Eine Sache, die wir, glaube ich, kurz mal angesprochen haben, aber noch gar nicht großartig ausgeknobelt haben, ist zum Beispiel auch das Thema Zugänglichkeit für Spiele. Also ich nenne es nicht unter, also auch möglicherweise unter dem Thema der Barrierefreiheit, aber generell zum Beispiel, ne, von wegen, wie verständlich ist ein Spiel? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel da sitze und mir 2 Stunden Regeln oder 3,5 Stunden Regeln anhören möchte, um eine Partie Gloomhaven zu spielen zum Beispiel, ist die Chance, dass ich danach noch Bock habe, noch 3 Stunden Gloomhaven zu spielen, relativ gering. Wenn ich jetzt aber ein Rollenspiel, ein Brettspiel habe, wo die Regeln gut geschrieben sind, sodass es auch Spaß macht, die zu verstehen, dass du Spaß daran hast, die zu lernen, ist ja die Hemmschwelle relativ niedrig dafür, das dann auch zu sagen, so geil, ich mach das jetzt, ich spiele das jetzt richtig mit. Ne? So die Mark-Uwe Kling Kartenspiele zum Beispiel hier, Game of Quotes zum Beispiel, und die sind geschrieben als eine Geschichte. Ne? Die kannst du dir sogar anhören. Also die hat er aufgenommen und vertont. Ne? Und damit lernst du dieses Spiel, während du dieses 10 Minuten kurze Geschichte hörst, denkst du, ah, okay, klar, so funktioniert's. Und dann hast du es auch drin. Das ist halt so ein Thema, das ist halt so ein Ding von der Zugänglichkeit her. Ne? Über solche Sachen haben wir dann nachgedacht. Und was uns für Schabernack noch im Verlauf des Jahres einfällt, das werden wir dann sehen.
Ich kann noch einen Schabernack tatsächlich schon benennen. Ich glaube, da werden wir noch lange drüber diskutieren müssen. Das wird in der Zukunft sein, weil ich muss das ja auch erst auf dem Bukon ausdiskutieren. Tatsächlich, ob wir nicht die Literaturpreise, nicht alle Kategorien, aber vielleicht 1 oder 2 wieder zurückführen in die Dreieichkon-Goldene-Stefan-Variante. einfach weil, und das muss ich ehrlich sagen, der Bukon Goldene Stefan, den ich halt dieses Jahr noch alleine mache, der macht tatsächlich sogar effektiv sehr viel mehr Arbeit als der Rollenspiel Goldene Stefan. Zumindest für mich als Einzelperson, weil wenn man mal gucken muss, die Autoren und AutorInnen und sind die Bücher wirklich erschienen, ist es eine Neuauflage und all sowas. Ja, schauen wir mal, wie wir das dann lösen werden.
Oh, das stelle ich mir richtig anstrengend vor. So, weil, sagen wir es mal so, die Buchszene ist ja in Deutschland definitiv größer als die Brettspielszene. Also, da sitzt halt da, kriegst halt, was weiß ich, ein Buch XY, kriegt halt so und so viel Stimmen, denkst dir so, Alter, richtig gutes Gewinn. Und dann überprüfst du es und denkst, stellst dann fest, geil, 350 Stimmen einfach an die Wand gefahren, weil zweite Auflage. Doof.
Also ich hatte mal in meiner ganz wilden Zeit eine Sonderkategorie für das beste Erstlingswerk oder den besten Debütroman. Und es war dann sehr oft, dass ich in der Hinterherrecherche gemerkt habe, dass diese Debütromane von etablierten AutorInnen geschrieben worden sind, die einfach ein neues Pseudonym hatten. Das hat mich wahnsinnig gemacht, das alles zu recherchieren. Aber kommen wir doch mal zu der Kritik. Denn es gab tatsächlich bereits kritische Stimmen und vielleicht bevor wir auf die kritischen Stimmen eingehen oder den einen großen Kritikpunkt, vielleicht das erste, wir sind ja dann im fortlaufenden Prozess und ich weiß, ihr arbeitet alles sehr wissenschaftlich mit Feedback-Auswertungen und so weiter und so fort. Wenn jetzt die HörerInnen, vielleicht auch wenn der Goldene Stefan vorbei ist, Kritik haben, wird die denn bearbeitet oder landet die im Papierkorb?
Die wird natürlich standrechtlich verbrannt, wie sich's gehört. Nein, Spaß. Natürlich nehmen wir Feedback an. Also das ist ja auch ein Projekt, was lange halten soll. Ich meine, wenn wir das gewollt hätten, hätten wir natürlich auch sagen können, nee, wir benennen den Preis komplett um und wir gestalten den nach unserem Gusto komplett. Aber es wäre ja Schwachsinn gewesen. Und so ist es halt auch natürlich, es ist ein Publikumspreis und es soll halt auch ein Publikumspreis bleiben. Und wenn wir dann halt die Möglichkeit haben zu sagen, naja, das Publikum möchte aber gerne ein Input an uns geben, was wir besser machen können, dann warum nicht? Ne? Also dann nehmen wir das natürlich auf. Dann wird irgendwann, also gibt es glaube ich noch keinen Termin, aber spätestens während der Abstimmung, während der Hauptabstimmung oder kurz danach haben wir danach sowieso ein Treffen, alleine zur Auswertung. Und nachdem die Verleihung durch ist, wird natürlich auch irgendwo nochmal geguckt, okay, was ist dieses Jahr gut gelaufen? Was müssen wir besser machen? Was gab es für Stimmen aus der Community? Haben Leute gesagt von wegen, nee, fand ich jetzt richtig scheiße, fand ich jetzt richtig kacke? Oder auch positives Feedback, die sagen von wegen, ey, es ist dieses Jahr richtig gut gelaufen. Könnt ihr aber vielleicht noch das und das besser machen? Ja, okay, kriegen wir hin. Also wird bearbeitet, wird angeschaut und wird im Bereich unserer Möglichkeiten dann auch im besten Fall umgesetzt.
Dann kommen wir zu dem Kritikpunkt, den ich schon gehört habe. Und den will ich mit einer kleinen Geschichte quasi einleiten. Denn was mich tatsächlich sehr gestört hat am Goldenen Stefan war, dass ich damit assoziiert wurde. Also eigentlich freut man sich natürlich. Aber Werke zum Beispiel, die von Leuten kamen, die mit mir assoziiert wurden, die wurden etwas schräg begutachtet. Beispielsweise die Elea, meine Co-Hostin vom Podcast, die hatte panische Angst, dass ihre Werke irgendwelche Stimmen bekommen, weil man könnte ja denken, es wäre was gemauschelt, als ob mich Eleas Stimmen irgendwas angehen. Und ich gebe zu, mich hat tatsächlich geschmerzt, dass mein eigenes Rollenspiel jetzt nicht zur Abstimmung stand. Also nicht, dass wir irgendwie einen Preis gewonnen hätten, aber mich hätte tatsächlich mal interessiert, wie viele Stimmen es denn bekommen hätte und ob das vielleicht so ein bisschen korreliert mit den Verkaufszahlen, die ich erkenne. Und das ist jetzt der Vorteil, dadurch, dass ich nicht mehr mit euch so groß assoziiert bin. Der Abenteuerband vom Herbstsande-Rollenspiel, bei dem ich ja auch nichts mehr gemacht habe, außer dass ich vorher zum Thorsten Loff, dem Verleger, gesagt habe, guck mal, da hat der Autor, der Markus Schuck, der ist fantastisch, bitte nimm den für den Abenteuerband. Davon abgesehen habe ich ja nichts damit zu tun. Und das tatsächlich ist jetzt ganz legal beim Goldenen Stefan in der Vorrunde zur Abstimmung. Also ich wollte jetzt sagen, stimmt dafür ab, aber die Folge kommt ja erst, nachdem die Vorrunde fertig ist. Dann schauen wir mal, ob irgendjemand dafür abgestimmt hat. Aber was ich sagen wollte war, die erste Kritik, die ich bekommen hatte, war, dass jetzt nicht mehr irgendwie andere AutorInnen mit mir assoziiert sind, dass es Mauscheleien geben könnte, sondern dass der Keks e.V. ja mit dem Donnerhaus-Studio assoziiert ist. Gibt es denn in Anführungszeichen Sicherheitsmechanismen, dass jetzt nicht die Donnerhäuser kommen mit ihrem imposanten Gerede, denn sie sind ja sehr sprachgewandt, und euch zulabern, dass sie jetzt 1 Million extra Stimmen bekommen?
Also erstens ist selbst uns ist es nur möglich, eine Stimme abzugeben. Also selbst ich konnte nur eine Stimme abgeben dafür. Und also natürlich, ich kann absolut nachvollziehen, dass jemand sagt, von wegen hier, die kommen ja aus der Community vom Donnerhaus und ich kann auch verstehen, dass jemand sagt, von wegen, das könnt ihr Mauscheleien geben. Wir sind irgendwann mal aus dieser Community entstanden. Das ist richtig. Aber der Keks e.V. steht ja als alleine. Er steht ja als Punkt da. Und er steht ja eigenständig da. Und das ist ja der wichtige Punkt. Wir wollen ja nicht das Donnerhaus groß vorheben, sondern wir wollen das Rollenspiel-Hobby halt weiter besser und in der öffentlichen Darstellung zeigen. Und es wäre selber ins Knie geschossen, wenn wir jetzt da irgendwas mauscheln würden. Und dann quasi das Vertrauen der Community, was wir ja brauchen, dadurch verlieren würden. Das würde ja allen schaden, also würde uns schaden und ganz wichtig vor allem, es würde auch dem goldenen Stefan schaden. Das hat ja keiner Interesse dran. Und so ist es halt, wie gesagt, die erste Sache, die wir gesagt haben, war von wegen, wir müssen Sicherheit einbauen quasi. Möchte ich jetzt hier in diesem Sinne nicht verraten, welche Sicherheitsmechanismen wir eingebaut haben, damit die keiner umgehen kann. Ne, aber das ist ja der Grund, warum wir Sicherheitsmechanismen eingebaut haben, dass jeder User auch nur einmal abstimmen kann. Okay, und der wichtige Punkt ist von wegen, jeder Verlag, der da ist, ist angeschrieben worden. Jeder Verlag, der uns das eingereicht hat, jeder Verlag, der uns das eingereicht hat, hat eine E-Mail nochmal zurückbekommen von unserer Nicole, die gesagt hat, hey, ganz wichtig, ab dann und dann geht die Abstimmung los. Macht eure Community heiß darauf, dass sie für eure Sachen abstimmen. Und dann liegt es quasi in der Hand der Community, ne, dass das quasi irgendwie bekannt wird. Beziehungsweise, dass die Stimmen dahin kommen, wo sie hinkommen sollen.
Lass uns doch noch vielleicht einen kleinen interessanten Rausschmeißer bringen. Wir nehmen ja jetzt auf, so ziemlich genau 24 Stunden nach dem Start des goldenen Stefans. Die ersten Stimmen sind schon eingetrudelt und ich habe es ja gerade schon gesagt, die Folge kommt raus, nachdem die Vorrunde fertig ist. Das heißt, wir können jetzt niemanden großartig beeinflussen mit den Ergebnissen und deswegen wollen wir mal gucken, was so nach den ersten 24 Stunden auf die vorderen Plätze gekommen ist.
Können wir gerne machen. In Vorbereitung heute einfach, also unsere IT-Experten haben wir gebeten oder wir haben uns angeboten, quasi heute die Ergebnisse mal so gegen 12 Uhr zu gucken. Ne, gestern um 13 Uhr ging es online. Bisschen Zeitverschiebung. Eigentlich hatten wir gesagt um 12, aber eine Stunde später hat es trotzdem funktioniert, dass wir mal schauen können, was wir haben. Und wir haben zum Beispiel bei den Brettspielen.
Das ist mein absolutes Highlight.
Ja, also irgendjemand war sehr witzig und hat bei der Abstimmung keines angegeben. Also er möchte einfach keine Stimme abgeben. Und keines führt aktuell, also beziehungsweise um 12 heute, aber dicht gefolgt von die Kathedralenbauer von Orléans, von DLP Games, von Chrono Cops, Jules Verne Parallelwelt Paradoxon von Pegasus und dann Ghostwriter ebenfalls von Pegasus. Und so geht das so. Wir haben bei den Regelerweiterungen haben wir, da kann ich sogar sagen, so von wegen, ne, an die Leute, die Angst gehabt haben, dass wir jetzt mauscheln mit dem Donnerhaus. Das Donnerhaus ist nicht mal in den Top 3. Also, Wäsen, glaube ich. Mystisches Britannien und Irland vom Uhrwerk Verlag, DCC, die Langmar Box und Ftagen, die Froschkönigin Fragmente von der Deutschen Lovecraft Gesellschaft. Und dann kommt erst Send-out-Paket für Freude schöner Götterfunken. Ne, also, beziehungsweise, da ist ja noch genug dabei. Und bei den Hauptrollenspielen ist es City of Mist geworden, aktuell. Tatsächlich auch ein Regelwerk, wo ich persönlich sage, von wegen, wenn es nicht so sackteuer wäre, würde ich mir das kaufen, weil das, ich finde das Setting interessant, ich finde die Spielmechanik interessant, aber das, was ich irgendwie gesehen hatte, war irgendwie ein dreistelliger Betrag nur fürs Hauptregelwerk und das Spielerhandbuch. Und da sagte ich gerade, ah, warte so mal drauf, bis das ein bisschen günstiger wird. An zweiter Stelle Adventure Islands, Abenteuerkodex und Diesel, das Dieseldrachen-Regelwerk von Dragon Pulp Games. Das sind so die Top 3 bei den besten neuen Rollenspielen aktuell.
Bin ja wirklich mega gespannt, wer dann am Ende auf dem Dreieckkon den goldenen Stefan bekommt, weil ich kann zumindest aus Erfahrung sagen, dass teilweise die Abstimmungsergebnisse zwischen Vorrunde und Hauptrunde nochmal richtig krass auseinandergehen. Dass teilweise Sachen, die den allerersten Platz gemacht haben, mit weitem Abstand in der Vorrunde plötzlich ganz, ganz, ganz hinten gelandet sind in der Hauptrunde. Also die Spannung steigt. Ich werde es tatsächlich wahrscheinlich auch nicht wissen und werde tatsächlich dann, wenn ich auf der Bühne stehe, unter anderem mit einem anderen Stargast, willst du schon verraten, wer der Stargast sein wird?
Möchtest du es denn, möchtest du denn, dass das bewusst ist schon?
Ja, ach komm. Ich meine, wer schon jetzt sich über eine Stunde lang den Podcast angehört hat, der kann hier auch ruhig mal mit ein bisschen Freude rausgehen.
Ich meine das vorhin gelesen zu haben, dass es Jens von Lurch und Lama sein wird.
Sehr cool. Ganz genau. Und das heißt, ihr bekommt authentische Reaktionen von uns. Möglicherweise auch bei manchen Titeln ein verständnisloses Schweigen. Ich meine, wir wissen ja aus den alten goldenen Stefan-Verleihungen, dass ich auch nicht hinterm Berg halte, wenn ich irgendwas super scheiße finde oder wenn ich was überhaupt nicht kenne.
Es gab auch tatsächlich bei der Einreichung tatsächlich ein paar Sachen, die ich gelesen habe und dachte mir, was zur Hölle? Was ist das? Ne, und dann beim genaueren Hinschauen, okay, das ist schon ein interessanter Punkt, aber wie kommt man darauf?
Ich denke, wir haben jetzt zumindest alle grundlegenden Informationen, auch die wichtigsten Hintergrundinformationen an unsere HörerInnen weitergegeben. Es sind ja wie immer alle möglichen Links in den Shownotes, sodass ihr nochmal alles nachlesen könnt von meinen Gedanken über die Verleihung des Goldenen Stephans, das Ende, den Anfang, bis hin zur Abstimmung an sich und Dreieichkon-Links und natürlich Keks-Links und Keks-Bilder. Und vielleicht auch noch Bilder oder zumindest Links zu diesem Tee, der überraschend gut war. Und ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als mich zu verabschieden. Und die letzten Worte hat wie immer der Gast.
Ja, vielen Dank. Ich nutze meine letzten Worte, um noch mal ganz kurz Werbung zu machen. Und zwar, wer jetzt beim Goldenen Stefan sich die Regelwerke ansieht und sagt von wegen, das habe ich ja noch nie gehört. Was ist das? Ihr habt nächstes Jahr höchstwahrscheinlich und im besten Fall die Möglichkeit, ein oder zwei dieser Regelwerke auch mal spielen und austesten zu können. Denn auf der Wolpercon, die ist nächstes Jahr. Die dritte Wolpercon in Folge, und zwar findet die statt am 9. bis zum 11. Mai 2025. Das Ganze wird auf der Freusburg stattfinden, im Siegerland. Das heißt, ihr habt Pen und Paper im authentischen Rittersaal, wo ihr das spielen könnt, in der Jugendherberge Freusburg. Voraussichtlich werden die Karten, Pi mal Daumen, irgendwas um die 150 Euro kosten. Klingt viel, allerdings muss man dazu sagen, da ist komplette Vollverpflegung drin für die 3 Tage. Beziehungsweise, ich glaube, am Freitag ist Abendessen, aber dann ist halt, während der Anwesenheit ist eine komplette Verpflegung. Es gibt eine Getränke-Flat, es gibt quasi da alles das, was quasi diese Jugendherberge bietet. Jede Menge Pen und Paper, auch gerne vorab. Man kann sich dann spätestens, glaube ich, einen Monat vorher für die Spielrunden auch schon anmelden oder natürlich, wenn jemand sagt, von wegen, ich biete einfach selber eine Runde an, gerne, liebend gerne, kommt vorbei. Ansonsten könnt ihr den Keks erreichen unter dem Instagram-Kanal keks.social und für die Leute, die jetzt sagen, von wegen, hey, das klingt zwar echt cool, aber da liegt das Geld halt echt nicht so auf der hohen Kante bei mir, kein Problem. Der Keks fördert ja das öffentliche fördert ja die öffentliche Darstellung. Deswegen bietet der Keks e.V. auch unseren, das klingt ein bisschen komisch, aber unsere Sozialtickets an. Ne? Melde dich bei uns, wir gucken, wie wir das einrichten können und dann kriegen wir das auch sicherlich irgendwie hin, dass diese Ticket, dass du auf die VolpaCon mitkommen kannst. Ist überhaupt kein Problem. Uns ist wichtig, dass du Spaß bei uns haben kannst. Und an dieser Stelle sage ich auch nur vielen Dank für diesen Podcast und ja, Dankeschön an Philipp für dein Vertrauen. Und dann hoffe ich, dass alle viel, viel und sehr, sehr fleißig in der Vorrunde abgestimmt haben und jetzt sehr, sehr fleißig in der Hauptrunde abstimmen werden.